adl.de sowie unter
Radio Frei.
Das Sofel ist blau, der ist Tisch weiß, der Sch. 13:30 Kita. Solche schönen, aneinandergereihten Wörter schreiben Menschen auf Zettel, verlieren die auf der Straße und so kommt er hier ins Radio. Danke an die Person, die diese schönen Worte aufgeschrieben hat. Und damit herzlich willkommen an euch. Ihr hört Radio Frei um kurz nach 9 Uhr oder kurz nach 18 Uhr. Mein Name ist Christine, ich begrüße euch zum Unterdessen-Magazin. Unterdessen das Vormittagsmagazin hier in unserem Programm am Donnerstag. Heute ist der 16. Oktober und an einem Donnerstag erwarten euch in dieser Sendung zumindest einmal zwei feste Rubriken. Das ist zum einen der Zettelkasten, eine aktuelle Buchvorstellung und sie ist wirklich sehr, sehr aktuell. Roman hat gestern mit Vivian gesprochen und welches Buch sie sich ausgesucht haben oder Bücher, das erfahrt ihr in dieser Sendung. Und Bücher passt ja auch ganz gut, da die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Die zweite feste Rubrik am Donnerstag ist Filme der Woche. Felix vom Kinoclub Erfurt wird zu Gast im Studio sein und wir schauen mal, welche Filme laufen denn heute im Kinoclub neu an und ich blicke auch auf das CineStar beispielsweise, also welche Filme laufen noch an anderen Orten in Erfurt. Außerdem sprechen wir über das Schlafen und Musik, denn morgen am Freitag findet in Erfurt zum zweiten Mal schon ein Schlafkonzert statt. Ein Konzert mit Schlafen? Soll das so oder anders? Das bespreche ich mit Heinrich Lenz. Er ist Musiker und Klangkünstler und organisiert solche Schlafkonzerte. Morgen Abend im Zughafen. Mehr dazu in dieser Sendung. Inhaltlich einsteigen möchte ich gleich mit Gästen hier im Studio. Wir werden sprechen über den ersten Gedenktag in Erfurt für die Opfer rechter Gewalt. Am Samstag, am 18. Oktober auf dem Domplatz von 12 bis 20 Uhr. Organisiert von vielen verschiedenen Initiativen, unter anderem Blinde Flecken Erfurt. Welchen Menschen wird hier gedacht? Was ist rechte Gewalt? Wie zeigen sich auch Kontinuitäten von den frühen 90er Jahren bis heute? Darüber werden wir in wenigen Minuten sprechen. Mit einem kleinen gefundenen Zettel bin ich eingestiegen. Diesmal war Lyrik drauf, aber in der Donnerstagssendung mit mir am Mikro gibt es noch einen anderen kleinen Zettel in einer Rubrik, die nennt sich Einkaufszettel der Woche. Auch ein verlorenes Zettelchen. Ich habe heute wieder einen mitgebracht. Damit nochmal Hallo hier bei Radio Frei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zuhört. Musik gibt's natürlich auch. Und den Anfang macht jetzt Elton John mit Tiny Dancer.
Blue Jean Baby. Yeah. was for the band. Pretty eye, pirate smile. You marry a music man. Ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand. Jesus free. Tickets I forgot, turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. Piano man, he makes a stand.
Landing.
Musik aus dem Jahr 1971 von Elton John. Und mit der nächsten Musik bewegen wir uns auf jeden Fall weiter nach vorne und hören Musik von Emiliana Turini von ihrem aktuellen Album Miss Flower, den Song Black Lion Lane. Und danach begrüße ich hier im Radiostudio Elena Kiesel von der Initiative und dem Verein Blinde Flecken Erfurt und wir sprechen über den ersten Gedenktag für die Opfer rechter Gewalt in Erfurt, der jetzt am kommenden Samstag ansteht auf dem Domplatz in Erfurt. Emiliana Turini hier im Unterdessen-Magazin auf Radio Frei am Donnerstag. Erinnern heißt handeln. Unter diesem Motto steht der erste Gedenktag für die Opfer rechter Gewalt in Erfurt am Samstag, 18. Oktober, auf dem Domplatz von 12 bis 20 Uhr. Es ist der erste Gedenktag dieser Art und darüber möchte ich sprechen mit Elena Kiesel vom Verein Blinde Flecken in Erfurt. Herzlich willkommen, Elena.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Es ist jetzt nicht mehr lange hin bis zum Gedenktag, bis zum Samstag. Ja, wie aufgeregt bist du? Wie aufgeregt seid ihr als Gruppe jetzt so in Vorbereitung dieses Tages?
Oh, total. Also das ist für uns alle das erste Mal, etwas dieser Dimension zu organisieren. Wir haben ja vormals zu den einzelnen Daten der Sterbedaten der drei Opfer kleinere Gedenken organisiert, auch schon mit unseren Kooperationspartnern zusammen. Aber das waren dann kleinere Mahngänge und Kundgebung, die wir gehalten haben, und ein Programm, das auch so reich ist mit unterschiedlichen politischen Bildungsangeboten. Das haben wir so noch nie auf die Beine gestellt. Also
ihr als Verein, als Initiative, damals ja noch Blinde Flecken, habt Rundgänge beispielsweise organisiert, genau, Mahngänge. Auch Radio Frei hat darüber schon viel berichtet. Erinnert wurde da an 3 Todesopfer rechter Gewalt in Erfurt, nämlich Heinz Mädel, Ireneo Schiderski und Hartmut Balzke. Wir machen jetzt nochmal inhaltlich einen Schritt zurück, bevor wir über die 3 konkreten Fälle sprechen und wie ihnen gedacht werden soll am Sonntag. Nochmal kurz zur Begriffsklärung, Elena, was verstehen wir eigentlich unter rechter Gewalt oder was versteht ihr unter rechter Gewalt, wenn ihr jetzt zu diesem Gedenktag aufruft?
Das muss man ein bisschen auseinandernehmen. Also erstmal ist die Frage, was ist rechts? Wir fassen darunter menschenfeindliche Einstellungsmuster, wie zum Beispiel Queerfeindlichkeit und Homophobie, Rassismus, auch Ableismus, also die Feindlichkeit gegenüber Menschen, die körperliche oder anderweitige Behinderungen haben. Also das fällt darunter. Antisemitismus gehört dazu, ebenfalls dazu. Und Gewalt äußert sich nicht nur erst darin, wenn Menschen handgreiflich werden, sondern bereits darin, dass Menschen ausgeschlossen werden, dass Menschen angefeindet werden. Das kann sowohl auf offener Straße passieren, wenn Menschen beleidigt werden zum Beispiel, können aber auch Formen von Ausschluss und Exklusion sein, nicht Zugehörigkeit zu signalisieren, entweder verbal oder auch körperlich. Genau.
Dazu zählt also eine ganze Menge. Und 3 Personen, die eben unter dieser Ablehnung Opfer geworden sind, sind eben Heinz Mädel, Ireneo Schiderski und Hartmut Balzke. Ihnen wird gedacht am Samstag. Und das ganze Gedenken geht ja auch zurück auf einen Stadtratsbeschluss, nämlich im Februar 2024, also über 1,5 Jahre her. Da hat der Stadtrat beschlossen, diesen 3 Menschen zu gedenken. Der Stadtrat und Stadtverwaltung verpflichten sich dem Gedenken an die Opfer rechter und rassistischer Gewalt in Erfurt, heißt es da, und weiter. Die Initiative Blinde Flecken und weitere Kooperationspartner führen mit der Unterstützung der Landeshauptstadt Erfurt als lebendiges Gedenken einen jährlichen Aktions- und Gedenktag für Opfer rechter und rassistischer Gewalt unter dem Motto Erinnern heißt Handeln. Durch. So steht das in der Niederschrift der Sitzung des Stadtrats vom 7. Februar 24. Und jetzt über 1,5 Jahre später ist es eben soweit. Der erste Gedenktag steht bevor. In welcher Form möchtet ihr denn den 3 Todesopfern rechter Gewalt in Erfurt am Samstag gedenken?
Wir werden beginnen mit, nach der Begrüßung werden wir beginnen mit den 3 Gedenkreden, die wir vorbereitet haben. Die sind inspiriert von den Reden, die wir sonst immer bei den einzelnen Gedenken gehalten haben, und sind in Kooperation mit unseren KooperationspartnerInnen entstanden, die ich auch gerne nochmal erwähnen möchte, wenn ich darf, an der Stelle.
Und ja, zwar, es sind ja viele beteiligt.
Genau. Wir haben zusammengearbeitet mit ESRA, mit der Beratungsstelle für die Betroffenen rechter rassistischer Gewalt und antisemitischer Gewalt. Wir haben zusammengearbeitet mit Queer Weg, mit der Liga Selbstvertretung und LAFET. Das sind beides betroffenen Organisationen von Menschen mit Behinderung, speziell LAFET auch Frauen mit Behinderung. Wir haben mit Migranet zusammengearbeitet und der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland. Und damit ich jetzt niemanden vergesse, ich glaube, ich habe sie alle aufgezählt.
Das lässt sich so zusammenfassen, ne? Unter Einbeziehung weiterer Kooperationspartner, Partnerinnen, die sich ja alle dem Thema widmen, wo passiert Ausschluss, wo werden Menschengruppen irgendwie auch an den Rand gedrängt, ausgeschlossen und sind auch Bedrohungen ausgesetzt.
Genau, ich habe noch vergessen, dass wir ganz viel Unterstützung vom Bildungswerk Gewerkschaft erhalten haben und dass wir diese Veranstaltung in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung ausrichten. Genau, und beginnen werden wir mit den 3 Redebeiträgen und anschließend einer Vorstellung von LAFET, der Vereinigung von Frauen mit Behinderung. Das wird deren Vorstandsmitglied Nancy Frind übernehmen. Und genau, wir wollen eine Mischung machen aus diesem aktionistischen Teil dieser Mahnreden und politischen Bildungsangeboten, um deutlich zu machen, dass unser Aktionismus auch sozusagen wissenschaftlich fundiert ist und eine Relevanz hat für die gesamte Gesellschaft und nicht nur für unmittelbar Betroffene rechter Gewalt. Das wird in Form einer Podiumsdiskussion von 14 bis 16 Uhr von ESRA organisiert stattfinden, wo es nochmal dezidiert auch um die staatliche Anerkennung von Opfern rechter Gewalt, Todesopfern rechter Gewalt geht und die Folgen für die Hinterbliebenen sowie Herausforderungen im Prozess dieser Anerkennung und des Erkämpfens dieser Anerkennung. Und anschließend gibt es noch eine Podiumsdiskussion über queere Erinnerungskultur und Gewaltkontinuitäten vom Nationalsozialismus bis in die Gegenwart. Das heißt, es hat dann auch nochmal eine historische Komponente, wie mit Queerfeindlichkeit umgegangen wird und den Opfern queerfeindlicher Gewalt gedacht worden ist.
Das ist ein langes Programm. Am Samstag, es beginnt um 12 Uhr, endet um 20 Uhr. So wie ich es im Programm gelesen habe, gibt es die einzelnen Programmteile, die auch parallel stattfinden, wo ich mich entscheide, okay, höre ich an diesem Ort zu oder gehe ich in jenes Zelt oder in das andere Zelt, um dem Programm zu folgen. Das ist eine ganze Menge. Wie stellt ihr euch das vor? Welche Menschen sollen im Idealfall teilnehmen an diesem Gedenktag am Sonntag und sich mit dem Thema rechter Gewalt und Todesopfer rechter Gewalt in Erfurt beschäftigen?
Auf jeden Fall alle, die es interessiert. Also wir haben versucht, ein Programm zusammenzustellen oder unser Ziel war es, ein Programm zusammenzustellen, das nicht nur diejenigen adressiert, die sich schon seit längerem damit auseinandergesetzt haben und sowohl in den Begrifflichkeiten als auch in dem Anliegen schon sozusagen sattelfest sind, in Anführungsstrichen, sondern auch diejenigen mit ins Boot zu holen, die vielleicht auch erstmal nur neugierig sind oder womöglich auch skeptisch sind und sagen, okay, ich weiß nicht, worum es hier geht, es ist neu für mich, aber ich möchte dazulernen oder möchte erfahren, was überhaupt das Anliegen ist von Gruppen, die sich als Betroffene rechter Gewalt bezeichnen.
Du hast eben angesprochen, dass es mitunter kein leichter Weg ist, überhaupt diese Anerkennung zu erhalten. Also, dass Betroffene oder sogar Todesopfer von rechter Gewalt eine offizielle Anerkennung erfahren. Was bedeutet es denn, wenn diese Todesopfer offiziell anerkannt sind? Was ändert sich dadurch in der Wahrnehmung oder Bedeutung?
Naja, Todesopfer sind ja nur die Spitze des Eisberges sozusagen und markieren die schlimmsten Auswirkungen, die menschenfeindliche Einstellungsmuster in der Gesellschaft haben können. Das heißt, die Vielzahl der Opfer rechter Gewalt anzuerkennen, ESRA zählt, glaube ich, über 12 Todesopfer rechter Gewalt in Thüringen seit 1990, von denen lediglich eins anerkannt ist, bedeutet ja gleichzeitig auch ein gesellschaftliches Problem sichtbar zu machen. Und das aufzuarbeiten und das sowohl juristisch als auch politisch und medial aufzuarbeiten, erfordert natürlich sehr viel Recherchearbeit, das erfordert auch sehr viel Kontextarbeit und ist, glaube ich, häufig eine Herausforderung, der sich die Zuständigen gar nicht stellen wollen, vielleicht aus arbeitsökonomischen Gründen, vielleicht auch, weil sie kein Bewusstsein dafür haben, vielleicht auch, weil sie das gar nicht so prekär sehen, weil sie selber nicht betroffen sind oder sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Da gibt es vielfältige Gründe dafür. Das haben wir beispielsweise bei dem Fall von Heinz Mädel, wo die beiden Täterinnen als perspektivlose und verzweifelte junge Frauen abgebildet worden sind und nicht als das, was sie waren. Und zwar
als Täterinnen?
Genau, aggressive rechte Gewalttäterinnen.
Um diese Anerkennung wird es gehen. Jetzt ist es ja so, dass die Stadt sich bekennt, also der Stadtrat eben diesen Beschluss gefasst hat in der Stadtratssitzung, dass es ein jährliches Gedenken geben soll. Das trifft ja auch auf eure Forderungen. Auch euch geht es ja darum, ein jährliches Erinnern in der städtischen, in der breiten Erinnerungskultur auch zu verankern. Darauf wirkt er ja schon viele Jahre hin. Warum war dennoch der Weg so lang bis zu diesem Gedenktag und wie sieht es heute aus mit politischer Unterstützung, auch Unterstützung von Verwaltung und Zivilgesellschaft?
Ich glaube, der Weg war daher so lang. Also erstmal geht ja dieser Beschluss, den Gedenktag auszurichten, vor allen Dingen auf eine Initiative der Stadtratsfraktion der Grünen zurück und gemeinsam mit der SPD, der Mehrwertstadt, den Linken und den Grünen ist es dann beschlossen worden. Allerdings war das auch nicht ganz kampflos. Also wie zu erwarten war, hat zum Beispiel die AfD einen Änderungsantrag eingebracht und wollte, dass auch den Opfern linksextremer Gewalt gedacht wird, wer auch immer damit adressiert worden wäre. Wir hatten auch Auseinandersetzungen mit der Stadtratsfraktion der CDU, die sich mit dem Begriff der rechten Gewalt nicht so richtig zurechtfinden konnte und eher auf die Terminologie rechtsextremer oder rechtsradikaler Gewalt ausweichen wollte. Da sind wir unnachgiebig geblieben zum Glück und sind bei unserem Begriff und bei unserer Definition davon auch geblieben. Also das waren Auseinandersetzungen, die wir erstmal ausfechten mussten. Und ich glaube, dann Bewusstsein, wie gesagt, das Bewusstsein dafür zu schaffen, welchen Facettenreichtum diese Form von Gewalt und menschenfeindliche Einstellungsmuster in der Gesellschaft entwickeln können, ist, also es ist viel Arbeit, gerade denjenigen das zu zeigen, die entweder selber unhinterfragt das irgendwie reproduzieren, selber nicht davon betroffen sind und vielleicht auch gar nicht die Bereitschaft haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie es nicht als Teil ihres politischen Auftrages empfinden und vielleicht auch nicht als Kern eines demokratischen Konsens empfinden, eine inklusive, solidarische und offene Gesellschaft zu formatieren.
Es gab politische Unterstützung von den Stadtratsfraktionen, die das hier in den Stadtrat eingebracht haben. Einen Widerstand hast du jetzt geschildert von der AfD oder auch Bedenken von der CDU. Das alles liegt ja jetzt schon einige Monate auch zurück, über ein Jahr. Wie sieht das heute aus? Also der Oberbürgermeister als CDU-Mensch unterstützt ja auch mit diese Veranstaltung. Wie sehr fühlt ihr euch als Initiativen heute politisch unterstützt?
Also wir haben uns sehr darüber gefreut, dass der Oberbürgermeister ein so positives und ein so starkes Statement für uns und unseren Gedenktag formuliert hat. Das ist wichtig, das finde ich auch ein wichtiges Bekenntnis von Seiten der Stadt und der Verwaltung zu unserem Anliegen. Insgesamt hatten wir in den letzten Monaten schon den Eindruck, dass wir eine Unterstützung erfahren haben, dass es versucht worden ist, möglich zu machen, diesen Gedenktag in der Form auszurichten. Natürlich gibt es halt immer wieder, gerade da wir jetzt in die Urlaubszeit zum Beispiel gerutscht sind, Schwierigkeiten, alles in der entsprechenden Zeit auf den Weg zu bringen. Da würde ich jetzt aber nicht davon ausgehen, dass das jetzt Verhinderung war, sondern dass das einfach die Mühlen und die Formulare sind, die man da durchlaufen muss, um sowas aufs Gleis zu setzen. Also insgesamt haben wir ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht. Der Weg dahin, wie gesagt, das Konzept in der Form zu erkämpfen, war teilweise recht steinig. Aber ich hoffe sehr, dass, wenn wir diesen Gedenktag ausgerichtet haben, ein gutes Zeichen dafür gesetzt haben, dass es verstetigt werden kann, dass wir das institutionalisieren unter der Schirmherrschaft der Initiativen, die den jetzt auch organisiert haben.
Es gibt ja in Erfurt auch andere Initiativen, die sich dem Gedenken widmen, beispielsweise auch die Initiative, die AG Stolpersteine. Jetzt wurden die ersten Stolpersteine verlegt, weitere folgen. Also Erinnerungskultur scheint einen größeren Stellenwert in der Stadt einzunehmen oder wieder einen stärkeren. Hast du das Gefühl, hier bewegt sich was in Erfurt, hier verändert sich was?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin, glaube ich, gerade zu sehr fokussiert auf das Projekt, das wir gerade anschieben und auf die Thematik, auf die wir uns fokussieren. Also das Stolperstein-Projekt betrifft ja vor allen Dingen die Opfer des Holocaust. Ich glaube, das ist eine Form von Gedenken und Erinnerungskultur, auf die sich eine hoffentlich Mehrheit der Gesellschaft einigen kann. Ich glaube, auf die Opfer von rechter Gewalt in der DDR beispielsweise, in Form der aggressiven Ausschreitung gegen die algerischen Vertragsarbeiter 1975 zu erinnern, das ist nochmal eine andere Herausforderung und dann eben auch gegen die Opfer der Baseballschlägerjahre vorzugehen.
Also der frühen 90er.
Genau. Mhm. Ich glaube, da gibt es nochmal graduelle Unterschiede. Ich denke, die auch damit zu tun haben, wie nah oder fern das an der Erfahrungs- und Erlebniswelt derjenigen dran ist, die auch heute teilweise in Entscheidungspositionen sitzen. Ich denke, auch das ist ein wichtiger Faktor in dem Fall. Was ich beobachten kann, ist, dass Schmierereien auf der Straße zunehmen. Und was ich beobachten kann, ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die aus ihrer rechten und rechtszugewandten Ideologie kein Geheimnis machen in Form von Kleidung und in Form von Gebaren und Verhalten. Das kann ich beobachten. Das heißt also, wir müssen als Stadtgesellschaft, als weltoffene und solidarische Stadtgesellschaft uns irgendwie dagegen positionieren und Stolpersteine zu verlegen und Gedenktage auszurichten, ist etwas davon. Das muss allerdings sich auch im Umgang miteinander niederschlagen.
Was denkst du denn, was sind Wege aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, wie so gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen kann, wenn wir es mit vielen rechten Phänomenen auf der Straße und in den Einrichtungen auch zu tun haben?
Ich finde, es ist super wichtig, Anlaufstellen beispielsweise besser und ausreichend zu finanzieren, die dann ihrerseits auch politische Bildungsangebote organisieren. Das betrifft in unserem Fall zum Beispiel Queerweg und ESRA, die immer weiter mit Budgetkürzungen zu kämpfen haben. Auch andere Beratungs- und Anlaufstellen, zu denen dann zum Beispiel ESRA und Queerweg weiter verweisen, werden teilweise eingestellt, müssen ihre Arbeit einstellen. Und das ist wichtig, dass wir ein Netzwerk erschaffen, das nicht nur diejenigen, die betroffen sind von menschenfeindlicher Gewalt, auffängt, sondern die eben auch politische Bildungsangebote formatieren, die offene Räume organisieren, damit sich Menschen begegnen können, damit man einander kennenlernt. Weil, glaube ich, viel der Ablehnung und viel der gegenseitigen Vorbehalte daraus resultiert, dass man sich nicht kennt. Und dass daraus, aus dieser Unkenntnis heraus, so verallgemeinernde Zuschreibungen heraus entstehen. Menschen, die so aussehen, sind so, weil ich mich nicht mit denen unterhalte. Und daraus kommt, glaube ich, ganz, ganz viel dieser rechten Einstellungsmuster zustande und verfestigt sich auch. Das heißt also, was wichtig ist, ist eine gute und ausreichende und solide Finanzierung für Initiativen und Organisationen, die sich für Betroffene rechter Gewalt einsetzen, die sich für soziale Minderheiten einsetzen, die sich für gesellschaftliche Minderheiten einsetzen und gleichzeitig auch, die dafür sorgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich sozusagen, also Menschen, die in irgendeiner Form sozioökonomisch benachteiligt sind, dass die auch aufgefangen werden, dass sie auch Teil weiterhin der Gesellschaft bleiben.
Das sind Forderungen, denen ihr auch nachgehen wollt als Blinde Flecken Verein, zusammen mit euren Kooperationspartnern und Partnerinnen auch jetzt gerade im Vorfeld und auch nach dem Gedenktag am Samstag. Es wird ja 3 Todesopfern rechter Gewalt gedacht. Es wird aber auch ins Hier und Jetzt geblickt. Wo werden heutzutage Menschen ausgegrenzt? Wo sind Gefahren für Menschen, die vermeintlich nicht in das Weltbild von Menschen passen, die eben ein rechtes Weltbild vertreten? Ich habe zum Abschluss noch mal eine Frage, eher mit dem Blick, naja, beides, zurück und nach vorn. Denn um die Geschichten dieser 3 Todesopfer hier in Erfurt auch publik zu machen, öffentlich zu machen, braucht es ja Recherche. Ihr habt euch vor vielen Jahren als Blinde Fleckengruppe schon damit auseinandergesetzt, habt viel recherchiert. Wo kommen die Informationen her und wie blickt ihr auch in die Zukunft? Werdet ihr zum Beispiel auch weitere Fälle recherchieren? Wie werdet ihr euch weiter dem Thema widmen?
Das sind mehrere Fragen in einer.
Richtig.
Die Arbeit, auf die wir jetzt aufbauen, auf denen unsere Gedenken aufbauen, ist vor allen Dingen geleistet worden von den beiden, die unsere Initiative sozusagen aus der Taufe gehoben haben.
Vor ungefähr
5 Jahren. Mhm. Das war im Rahmen von Abschlussarbeiten an der Universität teilweise. Und die Recherchen basieren auf Zeitungsrecherchen, wo es vor allen Dingen darum geht, wie sind diese Fälle medial aufgearbeitet worden. Das sind ganz viele Zeitzeugeninterviews geführt worden von Personen, die sich im Umfeld der 3 Todesopfer bewegt haben, beziehungsweise Teil der Subkulturszene waren zu der Zeit. Mhm. Es sind auch Recherchen in dem Stadtarchiv und im Landesarchiv angestellt worden, vor allen Dingen auf der Suche nach den Gerichtsakten, nach den Verbliebenen.
Ja, und wie auch juristisch mit diesen Fällen umgegangen wurde.
Genau, es ist auf die Suche gegangen worden nach der polizeilichen Überlieferung zu den Themen und aus diesen unterschiedlichen Recherchearbeiten, man muss halt auch dazu sagen, also ein Großteil von uns sind HistorikerInnen. Das heißt also, so ein bisschen Handwerk haben wir halt auch drauf und wissen, wo wir wie suchen müssen und wie man gut und vor allem professionell Informationen, die man erhoben hat, sowohl historisch kontextualisiert als auch miteinander in Beziehung setzt und an welchen Stellen auch einer wissenschaftlichen Redlichkeit verpflichtet auf Vorsicht geboten ist in der Interpretation. Gleichzeitig treten wir ja aber auch als AktivistInnen auf und genau, uns ist auch daran gelegen, dass wir etwas aus unseren Erkenntnissen formulieren, was dann auch aussagekräftig ist für Menschen, die nicht ihrerseits Geschichte studiert haben. So, genau, also das ist ganz, ganz viel Vorarbeit, die von den beiden Initiatoren unserer Initiative geleistet worden ist. Und alles Weitere ist vor allen Dingen auch Netzwerkarbeit. Also wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass rechte Gewalt ein strukturelles Phänomen ist, dann kommen wir nicht umhin, zum Beispiel mit Esra zusammenzuarbeiten und zu schauen, welche Kontinuitäten gibt es zum Beispiel auch, wenn wir solche Phänomene betrachten. Und Esra verzeichnet in den letzten paar Jahren steigende Zahlen von Übergriffen, rechten Übergriffen, rechter Gewalt.
Für Thüringen, aber auch für Erfurt konkret.
Für Thüringen, aber auch für Erfurt. Wir sind mittlerweile, glaube ich, thüringenweit bei 200 Fällen.
Über 200 Fälle, die Esra im letzten Jahr verzeichnet hat, also 2024, von rechten, rassistischen oder antisemitischen Angriffen.
Genau. Und die Frage, die wir uns natürlich als Historiker auch stellen, ist, wo kommt das denn überhaupt her? Und diese drei Todesopfer sind, wie gesagt, die Spitze des Eisberges. Und wir schauen unter anderem auch, wo kommen denn diese Einstellungsmuster her und wie haben die sich getragen? Und da ist es total interessant, dass teilweise, wenn man sich anschaut, wie diese Einstellungsmuster zusammengesetzt sind, die Kontinuitäten nicht erst 1990 anfangen oder in der DDR irgendwie erschaffen worden sind, sondern das sind Einstellungsmuster, die seit dem Nationalsozialismus nie aufgearbeitet worden sind, sich in der Gesellschaft tradiert haben, weitergetragen worden sind. Und dann mit der Wiedervereinigung, was für viele nationalistische Menschen und ja, vor allen Dingen nationalistisch eingestellte Menschenrechte Menschen so eine Art Momentum eigentlich war, gefühlt, um diesen großen, das Großdeutschland wieder zu erwecken. Das ist sozusagen auch einer der Faktoren, aus denen rechte Gewaltnahme in den 90ern so wahnsinnig ausgegriffen hat. So, das heißt also, wir haben eine relativ lange Geschichte, die, die dadurch getragen wird. Und mit dem, gleichzeitig auch mit dem Erstarken der AfD und mit dem Erstarken von oder der Normalisierung von Narrativen, die nationalistisches Gedankengut und eben auch menschenfeindliches Gedankengut wieder beinhalten, sehen wir sozusagen, dass das wieder verfängt und dass das irgendwie scheinbar Erzählungen sind, die irgendwas in den Menschen mobilisieren, und dem müssen wir entgegenwirken, weil wir zumindest was die Zusammensetzung dieser Einstellungsmuster angeht, schon auch ein paar Linien zu einer Zeit ziehen können, die mit dem Holocaust geendet ist. Und das ist nicht gut.
Unter anderem deshalb veranstaltet ihr jetzt am kommenden Samstag den ersten Gedenktag für die Opfer rechter Gewalt in Erfurt unter dem Motto Erinnern heißt Handeln. Es wird gedacht, Heinz Mädel, Ireneus Schiderski und Hartmut Balzke. Und ja, es wird auch geschaut, welche Kontinuitäten gibt es, wo geschehen heute Ausgrenzungen, wo erleben wir heute rechte Gewalt in Erfurt, aber auch darüber hinaus. Dieser Gedenktag wird organisiert von Blinde Flecken zusammen mit vielen Kooperationspartnern und Kooperationspartnerinnen am Samstag von 12 bis 20 Uhr auf dem Domplatz in Erfurt. Und gesprochen habe ich mit einer der ehrenamtlich Aktiven, Elena Kiesel von Blinde Flecken. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wie kann man, was kann ich wünschen? Einen guten Gedenktag oder ein, wie würdest du es bezeichnen? Wann ist der Gedenktag gut oder erfolgreich?
Ach, also ich denke, ein reibungsloser Ablauf und viele interessierte Gäste sind das, was wir uns auf jeden Fall wünschen. Ja, danke, dass ich hier sein durfte und dass ich das vorstellen durfte und die Möglichkeit zu sprechen.
Sehr gern. Wir von Radio Frei werden diesen Gedenktag auch begleiten. Das heißt, auch im weiteren Programm von Radio Frei in den nächsten Wochen werdet ihr Eindrücke hören können von diesem ersten Gedenktag, der jetzt am Samstag ansteht.
Mommy pleases, Daddy freezes him. So good on paper, so romantic, so bewildering.
fix the toaster, you kiss the host goodbye, then you break a window, burn a souffle, scream a lullaby, and I know nothing stays the same, but if you will play the game, it's coming around again. So don't mind if I fall apart, there's more room in a broken heart, and I believe in love, but what else can I do? I'm so in love with you.
Coming Around Again von zwei Sängerinnen. Die eine hat es schon einmal gesungen, 1986, und die andere ist erst vor kurzem eingestiegen für diese neue Version. Die Rede ist von Carly Simon und Alanis Morissette. Und hier bei Radio Frei im Unterdessen Magazin geht es jetzt weiter mit der Rubrik Zettelkasten. Ein ganz warmer, ein frischer Zettelkasten hat mich hier erreicht. Roman hat mit Vivian gesprochen.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu
schwarz,
auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinne.
Die dicke Dachs.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie
und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz zum Schluss, also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder ein Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
In unseren berühmten Zettelkästen. Tout à l'heure. Und dieser Trailer verrät nun seit... sind, glaube ich, 14 Jahre schon, dass es Zeit ist, Bücher zu besprechen oder beziehungsweise Bücher vorzustellen. Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich im Studio die Vivian. Hallo Vivian.
Hallo Roman.
Vivian, Frankfurter Buchmesse hat begonnen.
Ja, heute.
Ist das auch was, wo du jetzt in deiner Position, in der du arbeitest, auch hin musst oder willst oder darfst?
Also ich könnte, wenn ich wollte. Aber ich bin ja jedes Jahr in Leipzig auf der Leipziger Buchmesse, arbeite dort auch eine ganze Woche von Montag bis Sonntag und nach Frankfurt fahre ich nicht, weil ich selber habe keine oder hätte dort keine Termine. Für meine Arbeit ist es nicht notwendig. Es wäre einfach, um eine schöne Zeit zu haben.
Aber in Leipzig gibt es dann Termine.
Na, in Leipzig richten wir ja die Messebuchhandlung aus und betreuen ja den Signierbereich. Also die Leipziger Buchmesse hat ja einen riesigen Signierbereich, wo dann in richtigen Slots die Autoren und Autorinnen sitzen und ihre Bücher signieren. Und da machen wir ja die Büchertische. Also da habe ich dann zwar keine persönlichen Termine mit Verlagsvertretungen oder irgendwelchen anderen wichtigen Menschen, sondern da arbeite ich dann wirklich im Buchverkauf.
Ich habe mich immer gefragt, warum es zwei Buchmessen braucht in Deutschland, aber irgendwie ist die Leipziger unterscheidet sich doch im Großen
von Frankfurt. Also die Leipziger Buchmesse ist eine reine Publikum, also nicht eine reine, aber es ist eine Publikumsmesse. Ja, jetzt in Frankfurt ist es ja so, dass ich glaube Mittwoch auf jeden Fall und der Donnerstag auch ist eine reine Fachbesuchermesse und ich glaube ab Freitagmittag oder so kann dann auch das Publikum, also die Leser und Leserinnen oder Buchinteressierte, können dann auf die Buchmesse gehen. Und in Leipzig, das ist eben, sobald am Donnerstag die Tore sich öffnen, strömen Schulklassen und alle Buchinteressierten auf die Leipziger Buchmesse, jetzt mittlerweile ja auch ziemlich bekannt durch die ganze Manga-Halle und Cosplay-Halle und das Publikum ist auch ein anderes, aber also nach Leipzig fahren wirklich die jungen Menschen, vielleicht auch, eher junge Menschen, so bis 30, mit einem vollen Portemonnaie. Also sie kommen dorthin und nehmen sich vor, ich kaufe hier heute richtig toll ein für 200, 300 Euro. Also der Bon, der durchschnittliche Bon ist so hoch auf der Leipziger Buchmesse, weil das ein richtiges Event ist.
Und es lohnt sich auch in Leipzig vom Bahnhof aus erstmal nicht gleich in die Bahn zu steigen, sondern erstmal in Leipzig auch schön die Buchmesse zu genießen, weil die findet ja auch in der Stadt rasch.
Ja, mit ganz vielen Lesungen. Also es ist eine richtige, deswegen gefällt mir Leipzig immer ein bisschen besser als Frankfurt. Frankfurt ist sehr professionell, auch sehr businesslike. Und Leipzig ist irgendwie so ein bisschen familiärer.
Genau, das kommt mir auch so vor, dass Frankfurt ein bisschen, also ich nehme es ja nur in den Medien wahr, dass so formaler irgendwie ist, ne?
Ja.
Und Gastgeberland ist diesmal, sind die Philippinen.
Ja, das habe ich auch gehört.
Und den Buchpreis, den deutschen Buchpreis, hat eine Schweizerin bekommen, mit einem Buch, das Holländerinnen heißt.
Ja.
Aber klingt schon mal interessant, ein Buch, das ich mir, glaube ich, auch nochmal irgendwann holen werde. Da habe ich auch gleich im Internet angeboten gekriegt zum Kauf als E-Book und als Normalbuch. Ja, ich warte aber mal noch mal ein bisschen. Mal gucken. Aber wir gehen von den großen Riesenstädten in die kleinste Großstadt, nach Erfurt. Und da sitzt du heute und du hast Bücher mitgebracht. Und wir besprechen heute gleich zwei Bücher, denn sie sind beide von einem Autoren.
Genau, und es passt sehr gut zur Frankfurter Buchmesse, denn ich habe das Buch, das ich gelesen habe, oder eines der Bücher, Englische Harem von Anthony McCarten, habe ich tatsächlich auf der Buchmesse, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, ob es Leipzig oder Frankfurt war, und zwar 2009 mir signieren lassen und habe es vom Verlag geschenkt bekommen. Wusste ich übrigens nicht mehr, habe ich erst gesehen, als ich das Buch aufgeschlagen habe.
Okay.
Genau.
Und wie bist du jetzt drauf gekommen, das auf einmal zu nehmen?
Ach, das war wieder, ich wusste nicht, was ich als nächstes lesen soll. Und seitdem ich ja nicht mehr täglich in der Buchhandlung stehe und arbeite, habe ich mich ja frei gemacht von diesem, ich muss ganz viele Novitäten lesen. Sondern ich lese ja jetzt wirklich nur noch, worauf ich absolut Lust habe und nicht, weil ich es muss. Und da ist es auch egal, ob das Buch vor 20 Jahren erschienen ist oder vor 3 Monaten. Und dann habe ich vorm Regal gestanden und ich habe von Anthony McCarten Going Zero gelesen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Habe ich hier im Radio vorgestellt. Das war ja so eine Geschichte, wo 10 Teilnehmende, die es schaffen, sich einen Monat lang zu verstecken und nicht aufgespürt zu werden, dass die $1 Million gewinnen. Mhm. Genau. Und deswegen kannte ich also den Autoren schon. Und ich hatte 2 Bücher von ihm im Regal stehen. Ich habe begonnen mit Englischer Harem, ein Buch, das, als es erschienen ist, 2008 ist es im Original erschienen, 2009 dann in Deutschland, auch sehr gut besprochen wurde. Und das ist auch immer noch so ein Dauerseller. Also es gehört so mittlerweile zur Backlist. Ja. Spielt in London. Es geht um eine junge Frau, Tracy Pringle. Tracy Pringle wohnt noch bei ihren Eltern und mit ihren Eltern in einem Sozialbau. Also du erinnerst dich, es gab vor ein paar Jahren so ein schlimmes Unglück. Da ist in London der Greenfell Tower ist abgebrannt. Es sind auch ganz viele Menschen gestorben. Und das hat eben so diese prekäre Lage, wie die eben unter Umständen dort in städtischen Wohnungen leben, auch noch mal so in die Öffentlichkeit geholt. Und Tracy lebt also mit ihren Eltern in genau so einer Wohnung. Ihr Vater kann nicht arbeiten. Sie selber hat zwar ihren Schulabschluss gemacht, aber auch nichts gelernt, nichts studiert, sondern sitzt an der Kasse, verliert aber auch permanent ihre Jobs durch Tagträumereien. Also sie ist so ein bisschen, ja, sie lebt in ihrer eigenen Welt. Und nachdem sie mal wieder ihren Job verloren hat, bewirbt sie sich in einem persischen Restaurant bei einem älteren Mann, Mitte 50.
Ja, ja.
Ja, aber sie ist 19, muss ich dazu sagen, okay. Oder 20. Gell? Also es ist in ihren Augen natürlich ein älterer Mann. Sie möchte dort als Kellnerin arbeiten. Er ist erst nicht so begeistert, aber seine Frau, die auch in diesem Restaurant arbeitet, stellt sie ein oder überredet ihn. Und dann taucht sie eben ein in diese persische Küche. Ja. Und der Besitzer, Saman, kommt aus Teheran, aus einer Metzger-Dynastie und hat aber in London ein vegetarisches Restaurant eröffnet und lebt auch schon viele Jahre in England. Und sie stellt dann fest, dass er zwei Ehefrauen hat, mit denen auch zusammenlebt. Und sie verliebt sich auch in ihn und wird seine dritte Ehefrau.
Und das in Großbritannien.
Genau. Dass das nicht gerade auf große Liebe stößt bei ihren Eltern und auch bei ihrem ja durchaus rassistischen Ex-Freund und bei der Gesellschaft generell, ist ja wohl auch klar. Die Lebensumstände sind jetzt nicht ganz so, wie wir es uns jetzt vielleicht vorgestellt haben. Also er hat diese beiden Ehefrauen, und zwar ist es im Iran gang und gäbe, dass man unter Umständen die Witwe des Bruders auch heiratet. Ja, also sein Bruder ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen oder es war eine Autobombe. Und er hat seine Frau und die zwei Kinder bei sich aufgenommen, hat diese Frau geheiratet. Wie es zu seiner zweiten Ehefrau kommt, ist auch nochmal eine große Überraschung. Und er hat mit den beiden keine Liebesbeziehung. Aber er verliebt sich wirklich in Tracy.
Okay. Ja. Okay.
So, und das zieht natürlich einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen hinter sich her. Und ich habe es wirklich mit ganz viel Freude gelesen. Also man taucht in diese Welt ein. Ich finde, dass Saman, also der Restaurantbesitzer, ist ein ganz toller Charakter. Und sie freundet sich auch sehr schnell mit den zwei Ehefrauen an, werden beste Freundinnen und es hat auch ein tragisches Ende.
Das will ich nicht verraten.
Nein, natürlich verrate ich das nicht, aber es ist kein Happy End und das hat mir aber sehr gut gefallen. Also ich habe das wirklich mit viel Freude gelesen und es hat auch einen gewissen Witz, es hat eine Tragik und das hat mir echt gut gefallen.
Also schon eine Beziehungsgeschichte.
Ja, das ist eine Liebesgeschichte.
Allerdings mit schönem Hintergrund, also dieses mit dem die Witwe des Bruders und sowas heiraten, das ist ja auch, hat ja was mit dem Sozialsystem zu tun, einfach in den Ländern dort, ne, um die Menschen irgendwie aufzufangen aus der Familie und weiterzugeben. Interessant, also.
Ja, und das ist eben auch mal so eine Story, die ich noch nicht kannte. Also es gibt ja viele Dinge, die sich immer wiederholen oder die so ähnlichen Plot haben. Und das war so eine ganz besondere Geschichte. Und ich finde es auch immer total interessant, weil wenn man ein Buch liest, das fast 20 Jahre alt ist, es ist einfach auch noch mal eine andere Zeit gewesen. Ja, es gab ja Smartphones, es begann gerade so. Also es ist immer noch so, haben noch kein Handy gehabt so richtig und oder wenn dann nur so, war das 2008? Gott, da hatte ich, glaube ich, hier so ein aufklappbares irgendwie, mit dem man nur SMS schreiben konnte und anrufen konnte. Aber das ist wie so eine kleine Zeitreise.
Das finde ich gerade interessant, weil bei dem Buch, das ich gerade lese, John Irving, ich lese gerade den letzten Sessellift, beschreibt er also viele Sachen, er schreibt in einer Ich-Form aus seiner Jugend mit allen Drum dran und erklärt eben immer, warum was war, weil das noch nicht war wie heute.
Genau, das aber da sieht man, dass es in der Rückschau geschrieben wurde.
Ja, er sagt, okay, das gab es damals noch nicht, das gab es noch nicht, die Worte durfte man noch sagen und er benennt die Worte auch nicht, er schreibt nur, das hat man so und so und heute natürlich völlig anders. Das ist schon verrückt irgendwie, ne? Wenn man dann so ein Buch von damals liest, dann überlegt man, warum ruft denn der nicht an? Das ist mir auch schon aufgefallen bei einigen älteren Büchern. Also ich hätte jetzt einfach angerufen, da wäre das Ganze doch erledigt gewesen. Genau, nee, es geht einfach nicht.
Ja. Sehr schön. Ja, und das hat mir ebenso gut gefallen. Mhm. Und deswegen habe ich dazwischen noch was anderes gelesen. Und dann sofort als übernächstes Buch bin ich ans Regal gegangen und habe mir Superhero genommen.
Okay.
Superhero, auch von Anthony McCarten. Beide Bücher sind übrigens im Diogenes Verlag erschienen. Ich habe jetzt hier die Hardcover, sie sind aber beide als Taschenbücher auch lieferbar. Habe ich extra nochmal recherchiert. Und Superhero ist 2007 erschienen, also ein Jahr vor Englischer Harem. Er hat also zu diesem Zeitpunkt hat Anthony McCarten noch relativ schnell hintereinander weggeschrieben. Also jetzt kommt ja nicht mehr so viel von ihm. Also ich glaube, Going Zero ist da auch schon wieder 2-3 Jahre her. 3, glaube ich. Genau. So, und jetzt haben wir in Superhero haben wir allerdings eine Story, die es so ähnlich in anderen Büchern von anderen Autoren und Autorinnen gibt oder gab. Und zwar haben wir Donald. Donald ist 14 und Donald ist schwer an Krebs erkrankt. Und wir lernen Donald kennen als sehr verschlossenen, schlacksigen Jungen, der sich natürlich jetzt auch wegen Chemo nicht gerade besonders wohl in seiner Haut fühlt. Also das ist ja eh schon so ein kritisches Alter, wo viele mit ihrem Aussehen hadern. Und wenn man dann eben noch schwer krank ist, dann hat man wahrscheinlich noch viel mehr Komplexe. Und Donald hat auch, man kann schon sagen, ein bisschen mit dem Leben abgeschlossen. Also er hat keine Hoffnung und er kämpft auch nicht für sich. Er träumt sich weg oder zeichnet sich weg in eine Superheldenwelt. Er hat Miracle Man erfunden, der von Dr. Gummifinger, das ist der Bösewicht, nämlich der Arzt mit den Gummihandschuhen, der eben die Attacken des Arztes überstehen muss und zeichnet eben Comics und hat aber eben einen ganz großen Wunsch, denn er möchte, bevor er stirbt, und man weiß nicht, wann das ist, sein erstes Mal erleben.
So. 14 halt.
Ja, schwierig.
Ja.
erstens mal ist er natürlich im Krankenhaus in Behandlung, also er geht auch nicht zur Schule. Erstmal, wie soll man jemanden kennenlernen? Und wie schafft man es, dass sich das Mädchen, das man sich ausgesucht hat oder in das man verliebt ist, dass es sich eben auch für einen selbst interessiert. Und seine Eltern, die sind ziemlich verzweifelt, weil Donald, wie gesagt, in seinem Heilungsprozess auch nicht richtig mitarbeitet und schicken ihn zu einem Psychologen, der so ein bisschen verklemmt. Der findet aber ziemlich schnell Zugang zu Donald und der hackt einen Plan aus. Wie können wir es schaffen, dass Donald seine Unschuld verliert?
Aber wie wird auch wieder nicht verraten?
Nein, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
Ja.
Was ich sagen kann, ist, dass es, also ich habe in meinem Leben bis jetzt zwei